This podcast is brought to you by LMU Munich.
Sie kennen mich ja inzwischen schon, dass ich keine Kunstwissenschaftlerin bin, bin Musikhistorikerin und ich danke sehr, dass ich hier sprechen darf. Wir haben etwas vorzustellen, was, glaube ich, ganz gut hier hineinpasst. Und wir haben uns zwei geteilt. Also ich mache die erste Hälfte, indem ich das Projekt selber vorstelle. Und den technischen Teil macht meine Kollegin Caroline Arzl von der Geoinformatik. Die ist sozusagen die Spezialistin und ich mache die inhaltliche Seite und auch ein bisschen die Entstehung, warum wir überhaupt dazu gekommen sind. Ja, das Projekt, in dem ich arbeite, und nicht nur ich, sondern meine Mitarbeiter auch, das heißt die Anfänge des Notendrucks in deutschsprachigen Ländern und betrifft den Zeitraum ca. 1470 bis 1550, also wirklich so die ersten Anfänge des Drucks, etwas später als der Buchdruck, wie Sie sehen, und wir konzentrieren uns eben auf den deutschsprachigen Raum. Zunächst einmal zur Forschungsorganisation. Das basiert auf einem FEF-Projekt, das ist so etwas wie ein DFG-Projekt in Deutschland, also eine große Forschungsorganisation, die hier finanziert. Und das Projekt läuft seit 2012, nun schon in der zweiten Phase und besteht aus einer Projektleiterin, das bin eben ich, und zwei Mitarbeiterinnen. Ein Mitarbeiter ist hier, das ist der Moritz Kelber, hatte gerade seinen großen, lautstarken Auftritt. Der sicher auch noch was dazu sagen kann. Ja, also das sind die Grundlagen, wir sind gut finanziert. Der Forschungsgegenstand ist eben oder sind eben musikalische Inkunabeln und Frühdrucke. Das ist jetzt ein sehr großer Begriff, den werde ich noch gleich ein bisschen differenzieren. Das Forschungsinteresse, eine ganz wichtige Sache, sind einmal grundlegend, nennen wir es Material Studies. Also uns interessieren die Objekte, der Entstehungsprozess, die Drucktechnik, die Materialität der Objekte und alles, was dazugehört, sage ich jetzt einmal ganz schnell. Dann natürlich auch Netzwerkbildungen zwischen den Druckern, also gerade wenn ein Medium neu ist, ist es interessant, wo, wie jeder sozusagen selbst einmal das Radar findet, wo es dann zu ersten Zusammenarbeiten kommt, zu Austausch von Typen, von Wissen, von Repertoire und so weiter. Also das ist ein wichtiger Forschungsinteresse von uns. Und schlussendlich sind es auch Einzelstudien. Also man kann aus unserem Projekt heraus auch zum Beispiel den frühen Notendruck in Augsburg, in München und in allen möglichen Städten von einzelnen Druckern oder die Gesangbücher untersuchen. Also hier kann man einzelne Facetten rausnehmen und sehr gut mit unserem Material oder erstmals überhaupt, kann man sagen, hier Erkenntnisse gewinnen. Nun, die Forschungsgrundlagen dazu sind Untersuchungen an den einzelnen Druckexemplaren. Also wir sitzen tatsächlich in den Bibliotheken und Archiven, man kann es aber sagen europaweit, und schauen uns diese Objekte an auf Basis von bibliografischen Eintragungen, die wir dann noch verfeinern und ergänzen und die dann, und das ist der nächste wichtige Schritt, in die Datenbank eingetragen werden, die ins das Sammeln und Verwalten der Editionen. Das war mein erster großer Schritt, dass wir uns überlegen, was machen denn wir mit den Daten und wie organisieren wir die Daten. Das war wohl die Grundlage, das ist in der ersten Phase passiert. Und dieses, bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich einmal zeigen, wie vielfältig unser Repertoire ist. Das ist nämlich auch eine Konsequenz für die Struktur der Datenbank. Das sind jetzt nur wenige Beispiele für Drucke mit Noten. Es sind nicht unbedingt immer Musikdrucke, das ist nämlich nicht das Gleiche, sondern es genügt uns, was kann ich da hinzeigen? Sehen Sie da den Pfeil? Nein, sind Sie nicht. Zum Beispiel ganz oben, das kleine Büchlein hat ja nur Notenlinien. Ja, es hat gar keine Noten drinnen. Also für uns ist das Minimalkriterium, ist entweder Notenlinien oder einen Notenkopf mit Hals oder auch ohne Hals, jedenfalls die Minimalzeichen einer Notation. Das ist die Bedingung, dass man überhaupt in unsere Datenbank hineinkommt. Dann gibt es natürlich Drucke, die bestehen nur aus Musik, das sind unsere Musikdrucke, aber es gibt sehr viel mehr fast, kann man sagen, die Text haben und gelegentlich einen kleinen Musikausschnitt. Das kann alles Mögliche sein, das kann ein Flugblatt sein, wie zum Beispiel hier rechts unten, das kann eine Kirchenagenda sein, da sind gelegentlich Musikdrucke drinnen, das in der Mitte hier, das so komisch ausschaut mit den Strichen, ist eine Lautentabulatur, das ist ganz was anderes, eine Notation von Instrumentalmusik. Und ganz rechts oben sehen Sie ein Titelblatt eines Buchs, über die Konkubinen, die Gefahr der Konkubinen bei Priestern. Da geht es eigentlich überhaupt nicht um Musik, aber am Titelblatt sehen Sie, wo die Konkubine da in die Hölle hineingeht, dass ein paar Noten oben drüber stehen. Und schon weil diese paar Noten oben sind, gehört es in unsere Datenbank. Also das heißt Musik in Illustrationen. Wir sind da sehr genau, man muss die Musik lesen können, also man muss es nachsingen können sozusagen, dann kommt es rein. Wenn es nur so ein paar so Zeichenchen sind, dann gehört es nicht rein. Was man hier nicht sieht, das ist eben die Materialität. Die Möglichkeit, so viele Scans zur Verfügung zu haben, ist großartig, aber bringt den Nachteil, dass die Dinge alle gleich ausschauen auf unserer Fläche. Ja? Wenn Sie das in Natura sehen würden, würden Sie riesengroße Unterschiede feststellen. Links ist ein Chorbuch, also sagen wir für einen gregorianischen Choral. Das ist ein so großes Buch, sehr dick, und das oben ist ein ganz kleines Hymnbuch, also ein Hymnenbuch, das also minimal ist. Das ist ein einzelnes Blatt. Das ist ein mittelgroßes Buch, also diese Dimension, auch den Einband und alles, was dazugehört, geht völlig verloren. Es hat also zwei Seiten. Einerseits haben wir die Scans und wir arbeiten auch damit, aber die Materialität der Objekte ist in dieser Form natürlich völlig verloren. Deswegen brauchen wir auch unsere Datenbank, weil wir diese Komponente dann hier verzeichnen. Wir sind gleich am Anfang draufgekommen, eben, dass wir diese verschiedenen Quellentypen auch sortieren müssen, und Sie sehen an dieser Übersicht nur grob mal gesprochen, wie die Verteilung sind. Wir haben also sehr viele liturgische Bücher, viel mehr als wir gedacht haben. Flugblätter, Flugschriften ist die nächstgrößere Kategorie, wobei hier sicher viel verloren gegangen ist. Dann diese geistlichen Gesangbücher, Theoriewerke, das ist jetzt der Größe nach schon geordnet. Humanistische Bücher mit Odenkompositionen und die Drucke mit polyphoner Musik, also mit mehrstimmiger Musik, sind ein ganz kleiner Anteil, nur 9%. Das hat uns sehr erstaunt. Dann gibt es doch diese anderen Druckwerke und Tabulaturbüchern. Also das war eine erste große Sortierung aus dieser Vielfalt von Objekten, die wir zur Verfügung hatten durch unseren Ansatz. Die Datenbank, Sie sehen hier aus unserer Homepage den Banner oben, das heißt Verzeichnis Deutscher Musikfrühdrucke, VDM, ist übrigens parallel zu VD16 formuliert, dem Verzeichnis Deutscher Drucke im 16., gibt es auch im 17. Jahrhundert. Und ich habe da nur ganz grob gezeigt, wie die aufgebaut ist. Sie ist nämlich etwas komplexer. Sie sehen auch die Homepage-Adresse davon. Wir beschäftigen uns ja, wir gehen ja aus von den einzelnen Kopien, also Exemplaren, das ist eine englische Datenbank, überhaupt ein englisches Projekt. Und aus denen heraus erstellen wir den Eintrag für die Edition. Die Edition, also Title Level, ist ja ein Sammelbegriff der Informationen, die aus den einzelnen Exemplaren herauskommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine zweistufige Datenbank. Das ist ungewöhnlich, normalerweise findet man nur die Editionen angegeben und dann halt nebensächlich dort und dort liegt noch ein Exemplar. Aber wir sind sehr exemplarorientiert, weil wir an diesen Exemplaren unsere Forschung betreiben. Und dann gibt es natürlich viele Beziehungen unter den Editionen, spätere, frühere Editionen oder auch zwischen den einzelnen Exemplaren, weil sie in der Bibliothek oft zusammengebunden sind. Das ist aber nur zum Verständnis, mit welchem komplexen Material wir uns beschäftigen. Wir haben dementsprechend auch eine Suchmaske auf unserer Datenbank liegen, die sehr differenziert suchen lässt. Wenn Sie auf der linken Spalte sehen, vielleicht besonders interessant, dass wir auch das Format, dass wir die Drucktechnik, das musikalische Genre, die Notation abfragen können, das Layout, die konfessionelle Identität, auch wo. Man kann zum Beispiel nach einer Bibliothek suchen, was liegt alles in dieser Bibliothek aus den musikalischen Frühdrucken. Man kann aber auch Drucke mit Privilegien, mit Druckzeichen, Paratext, Illustrationen und auch jene suchen mit Scans. Also Sie sehen viele verschiedene, die man auch kombinieren kann. Damit kappt man das Material. Wir sind jetzt bei über 1100 Editionen und ungefähr 5.000, 6.000 Kopien angelangt. Also Kopien, sage ich, Exemplare. Jede Eintragung hat so ungefähr 80 Eintragungsmöglichkeiten. Das ist schon eine relativ große Menge. Mit dem kann man schon gut sortieren und interessante Forschungsfragen stellen. Es gibt allerdings Fragen, wo wir nicht weiterkommen, nämlich wenn es darum geht, wie denn die geografische Verteilung ist. Denn wenn ich das abfrage, dann kriege ich natürlich lange Listen, wie Sie wissen. Ich kann das zwar sortieren nach dem Druckort und die können es dann irgendwie abzählen, das geht auch, aber es ist natürlich völlig unübersichtlich. Das heißt, meine Vorstellung war, dass ich dafür eine Karte brauche, damit ich auf der Karte sehe, wo ist denn jetzt tatsächlich auch gedruckt worden. Ja? Das ist das eine. Und das noch Wichtigere ist eigentlich diese Dynamik, die damit verbunden ist, nämlich die Entwicklung des Drucks nicht nur wo ist gedruckt worden, sondern wann ist, wie hat sich denn das weiterentwickelt, von wo ist es ausgegangen, wovon sind die nächsten Orte dazugekommen, wo ist mehr gedruckt worden, weniger gedruckt worden. Das heißt, wir brauchen auch diese Chronologie in den Ergebnissen, damit wir das auch wirklich auswerten können. Und das kann ich mit dieser Datenbank, so wie ich sie hier habe, nicht leisten. Es sind auch die Daten zu groß, also dass ich es mir selbst sozusagen zusammenbasteln kann, sondern da brauche ich wirklich Hilfe. Meine Überlegung war, wer beschäftigt sich in unserer Uni mit Karten, wer kann sich da auskommen kennen, da bin ich dann in die Geografie gegangen und sie haben mir dann gesagt, ja, wir haben eine Abteilung, die Geoinformatik, das sind die richtigen Leute für euch und mit denen haben wir uns dann zusammengetan und es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstanden, zu der wir schon die ersten Ergebnisse liefern können. Das war also für uns, kann ich sagen, für uns alle, eine wirklich schöne Zusammenarbeit, die uns gegenseitig Input gegeben hat. Und jetzt übergebe ich an die Caro, die den zweiten Teil macht.
Danke. Dazu haben wir uns eine Kommunikationsstrategie überlegt, damit man eben einfach verständlich diese Musikfrühdrucke darstellen kann, sodass es jeder versteht und dass sie irgendwie visuell fassbar werden. Dazu haben wir verschiedene raumzeitliche Darstellungen in Form von Webkarten erstellt. Je nachdem, was für eine Fragestellung gefragt werden möchte, gibt es verschiedene Karten. Also wir haben nicht eine große Karte, sondern mehrere kleine Karten erstellt, die ich dann später auch noch kurz herzeigen werde. Wichtig dabei ist, wie ich gesagt habe, dass es visuelles Feedback gibt. Sprich, wenn der Nutzer eine Interaktion durchführt, dass auch irgendetwas zurückkommt und das in visueller Form. Somit ermöglicht man den Nutzern das grafische Erkunden der Daten und auch das Filtern der Daten und der Nutzer bekommt sofort visuelles Feedback auf seine Interaktionen. Dabei ist ein wesentlicher Faktor auch die Zeit in diesen Karten und deshalb haben wir natürlich auch überall die Zeit integriert, dass wir eine raumzeitliche Karte haben, um zeitliche Muster zu erkennen, wie haben sich die Daten über die Zeit verbreitet oder auch wo sind Orte mit besonders vielen Musikfrühdrucken, sozusagen um die Hotspots zu identifizieren. Hier vereinfacht der technische Workflow, der im Hintergrund liegt, sozusagen. Wir haben einen Datenbankserver, wo unsere Datenbank darauf liegt, mit vielen unterschiedlichen Tabellen, die etliche Informationen zu den Musikfrühdrucken enthalten. Es ist natürlich viel zu viel Information für das, was wir in den Karten benötigen. Darum haben wir einzelne Views erstellt für jede unserer Karten, die die spezifischen Informationen enthalten, die wir für die Karten benötigen. Das sind sozusagen, kann man sich vorstellen, als verschiedene Sichten auf die Tabellen, die verschiedene Inhalte der Tabellen kombinieren sozusagen. Und diese unterschiedlichen Views sind die Grundlage für unsere Geoinformationssysteme. Wir füttern unser Geoinformationssystem mit unseren Tabellenviews und generieren daraus Punktdaten, machen kartografische Aufbereitungen und publizieren das Ganze als Webservice, da wir das ja übers Web in Webkarten integrieren möchten. Und dann auf der anderen Seite sind die verschiedenen Nutzer, die unterschiedlichste Endgeräte verwenden können, um die verschiedenen Karten zu öffnen. Was kann man da jetzt für Fragen beantworten aufgrund dieser Karten, die wir generiert haben? Beispiele von solchen Fragestellungen, die man an unsere Karten stellen kann, ist zum Beispiel, wo und wie schnell verbreitet sich der frühe Notendruck in deutschsprachigen Ländern? Oder auch, wie stark hat die Reformation den Notendruck befördert und wo entstanden neue Druckzentren über die Zeit? Da kann man dann verschiedene Jahre miteinander vergleichen und sich das auch anschauen. Oder auch, wie entwickelte sich der Druck von Musiktheorien und in welchen Gebieten des deutschsprachigen Raums hat man besonders häufig Blockdruck verwendet. Und da gibt es natürlich auch andere Druckarten, das ist nur eines als Beispiel genannt hier. Da ich ja schon davon gesprochen habe, dass wir verschiedene Webkarten verwenden für die verschiedenen Kartendarstellungen, gibt es auch eine zentrale Einstiegsseite, die wir im Card-based bzw. task-orientierten Designansatz erstellt haben. Sprich, dahinter liegt das One-Task-One-App-Konzept. Es gibt für die unterschiedlichen Aufgaben und Fragestellungen jeweils eine eigene Karte, um den Nutzer nicht zu überfordern und gezielt über diese Einstiegsseite diese verschiedenen Webkarten schnell und einfach öffnen zu lassen, den Nutzer. Und über diese Startseite kann der Nutzer die verschiedenen Webkarten öffnen. Die Webkarten selbst haben wir mit den ArcGIS Web-App-Bilder erstellt. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Web-App-Bilders, da gibt es verschiedene Unterseiten und Kategorien, also ist nur ein Beispiel von einer Seite. Und das ist ein proprietäres Online-Tool zum Erstellen von Webkartenanwendungen. Was der Vorteil von solchen Tools ist, dass man sehr schnell und sehr einfach Karten selbst erstellen kann und nach dem What you see is what you get Prinzip spricht. Man sieht direkt, wie die Karte aussehen wird, die man dann über dieses Tool veröffentlicht und kann unterschiedlichste Werkzeuge durch Klicken und Definieren von verschiedenen Attributen einfügen. Ein weiterer Vorteil ist, das ist so gestaltet, dieses Tool, dass die Endkarten auf beliebigen Geräten laufen, egal was das für eine Auflösung oder eine Bildschirmgröße hat. Die Daten werden so gerendert, dass entsprechend dem Gerät die Daten so angezeigt werden, dass sie wirklich übersichtlich sind. Da habe ich später auch noch ein Beispiel dazu. Und man braucht keine Programmierkenntnisse, um dieses Tool zu verwenden. Ein Nachteil ist, ja, man ist eingeschränkt im Design, es gibt nur gewisse Layouts und Templates und auch nur bestimmte Funktionen, die man verwenden kann. Und dass eine kostenpflichtige Lizenz für dieses Tool notwendig ist. Man muss aber auch sagen, man kann sich den Code herunterladen und selbstständig erweitern, wenn man programmieren kann. So, das ist jetzt eine unserer Karten. Das ist die Heatmap. Wir sehen hier die verschiedenen Punktdaten, die stellen die Musikfrühdrucke dar und einen zweiten Layer in blau dargestellt, das ist die Heatmap. Diese Heatmap sagt uns, wie viele Stück von Musikdrucken an dieser Stelle liegen, weil der Punkt alleine gibt uns noch keine Auskunft über die Anzahl. Somit sehen wir, umso größer und dünkler diese Kreise werden, umso mehr Musikfrühdrucke existieren an diesem Ort. Oben links sehen wir, gibt es verschiedene Werkzeuge in den Karten, zum Beispiel einfache Filter, wo man bestimmte Kategorien an Daten herausfiltern kann und man kann auch die einzelnen Punkte anklicken und bekommt zusätzliche Informationen.
Zu den einzelnen Drucken sozusagen?
Genau, zu jedem der einzelnen Drucke. Genau, da kann man je nachdem, wie viele übereinander liegen, kann man diese einfach durchblättern sozusagen. Wenn einem das noch nicht reicht, gibt es auch einen Link, der wieder direkt auf die Datenbank verweist. Genau. Und wir sehen hier zum Beispiel dieselbe Karte auf zwei unterschiedlichen Geräten. Das ist einmal ein Mobiltelefon und das ist eine Desktop-Anwendung am PC. Man sieht, es sieht alles ein bisschen anders aus und das passiert alles automatisch, ohne dass man programmieren muss. Ein weiteres Beispiel ist eine Filter-App für etwas komplexere Filteroperationen, wo der Nutzer verschiedene Kategorien kombinieren kann und beliebige Filter auf die Daten selbstständig erzeugen kann. Zusätzlich sieht der Nutzer hier auch die Tabelle, die hinter den Daten liegt. Er kann sich die Tabelle anzeigen und ausblenden. Und ganz ein wesentlicher Faktor, dass dieser Timeslider, den wir da oben links sehen, um die Daten zeitlich ablaufen zu lassen, wie eine Animation. Und je nachdem, ob die Daten bereits gefiltert wurden oder alle Daten aktiv sind, kann der Nutzer die verschiedenen Filteroperationen durchführen und jeweils die Entwicklung über die Zeit immer wieder ablaufen lassen. Und die letzte Karte, die ich noch mitgebracht habe, ist hier das Dynamic Clustering, wo wir einfach nur sehen, je nach Kreisgröße, wieder ähnlich wie die Heatmap, nur hier nochmal zusätzlich mit der Anzahl in den Kreisen, wie viele Musikdrucke an diesem Ort liegen. Und was hier das Tolle ist an dem Ganzen ist, umso weiter man aus der Karte herauszoomt, umso größer werden die Kreise, also das Clustering passiert automatisch und umso näher wir hineingehen, umso mehr verteilen sich die Kreise entsprechend der Orten, wo sie liegen. Und man bekommt auch hier einen Counter der Gesamtanzahl im aktuellen Kartenausschnitt. Ja, das war jetzt der erste Eindruck von diesem Projekt. Danke.